Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
Im Mittelpunkt unseres Themas heute steht Petrus, seine Befreiung aus dem Gefängnis. Es ist mehr wie ein meditativer Vers, der hier im Mittelpunkt steht, sondern seine Geschichte, sein historischer Ablauf. Und das ist das, warum ich die Apostelgeschichte so gerne habe. Das ist eine Geschichte, das ist ein historischer Bericht. In den tollen Briefen von Paulus und so, da lesen wir viel über Theologie. Manchmal knallharte Theologie, Schwarzbrot, wo man echt nachdenken muss, ja, und wo man sich fragt, ob ich das auch alles so, naja, eins zu eins leben kann. Aber hier in der Apostelgeschichte sehen wir, was die Menschen daraus machen. Und dann sieht man, das sind ganz normale Menschen. Die machen auch viel dummes Zeug. Die kommen auf abstruse Gedanken. Das sind auch Leute, die echt beten können. Die können sich mal eine Nacht zusammensetzen und fasten. Die können wachen. Die können füreinander einstehen. Aber machen auch manchmal sehr komische Sachen. Und deswegen ist die Apostelgeschichte einfach spannend zu lesen. Gut. Wir befinden uns mit diesem 12. Kapitel zeitlich 45 Jahre nach Christi Geburt. Das heißt also, Jesus ist jetzt, sein Tod, seine Auferstehung liegen gut 10 Jahre zurück. Die Gemeinde vor Ort ist beständig gewachsen, versammelt sich weiterhin regelmäßig in den Häusern der Gläubigen. Und je größer die Gemeinde wird, desto mehr wird sie ein Dorn im Auge der herrschenden Juden. Kommt immer wieder zu Repressalien. Sie müssen mit Verfolgung rechnen, die Christen, mit Verhaftung, mit Folter, auch mit Ermordung. In diese Zeit fällt die Geschichte, die wir eben gehört haben, die Befreiung des Petrus und auch, was über Herodes noch gesagt wurde. Wer so ein bisschen den Text so mitverfolgt hat, der wird festgestellt haben, das sind ein paar ganz merkwürdige Wendungen in der Geschichte. Und deswegen heißt auch das Thema, Gott ist für jede Überraschung gut. Wir hatten ja gehört, Petrus liegt gefesselt in seiner Zelle. Ein Engel kommt, befreit ihn, macht ihn wach, befreit ihn, führt ihn raus. Er kommt zum Haus der Maria, der Hausgemeinde, kommt erst nicht rein, dann wird er reingelassen. Ja, das ist so in groben Zügen die Geschichte, die wir gehört haben. Und die Überraschungen, die ich in diesem Text gefunden habe, die treten immer zu zweit auf. Immer eine Doppelüberraschung. Eigentlich müsste man jetzt hier 2 Ü-Eier hinstellen und nochmal 2 und nochmal 2. Dann hätten wir es. Perfekt. Die erste Doppelüberraschung. Die erste Doppelüberraschung, eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, ging auf. Die Tür des Gefängnisses, in dem Petrus saß. Eine Tür, von der man dachte, sie würde aufgehen, blieb verschlossen. Die Tür der Hausgemeinde, wo Maria wohnte. Die zweite Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach. Er könnte vor Angst und Sorge nicht schlafen. Schläft tief und fest wie ein satter Säugling. Tief und fest. Menschen aber, von denen man dachte, sie würden schlafen, weil es mitten in der Nacht war, waren wach und beteten für Petrus. Dritte Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, sein Leben wäre fast zu Ende, würde noch ein paar Tage vielleicht währen und würde mit dem Tod vielleicht am Kreuz enden. Dieser Mann lebte noch viele, viele Jahre. Er starb als alter Mann auch, wie viele Jünger als Märtyrer, aber erst zu einem anderen, viel, viel späteren Zeitpunkt. Ein Mann, von dem man dachte, er würde noch viel, viel, viel Jahre leben und ein schönes Leben haben, starb innerhalb von Tagen. König Herodes. Was hat es mit diesen Doppelüberraschungen auf sich? Was können Sie uns sagen? Einmal denke ich, ist es schön, wenn wir Gott nicht auf das begrenzen, was wir denken, sondern dass wir es ihm zutrauen, dass er uns immer wieder überrascht. Und da kann uns vielleicht der Text eine Hilfe sein. Nehmen wir uns das erste Päckchen, die ersten beiden Überraschungen. Eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, geht auf. Wenn Gott sich vornimmt, eine Tür zu öffnen, dann kann auch ein König sie nicht verschließen. Der König Herodes hatte sich fest vorgenommen, Petrus hinrichten zu lassen. König Herodes, nicht Herodes der Große, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, sondern tatsächlich sein Enkel, der stand am Anfang seiner Regierung. War also noch nicht so lange intronisiert, war neu im Geschäft und wollte sich einen Namen machen, wollte sich mit den Aktionen gegenüber den Christen profilieren. Er selber galt als Freund der Römer, was die Juden sehr störte. Der Jünger Jakobus war gerade erst enthauptet worden und nun sollte ein weiteres Bauernopfer gebracht werden. Nun sollte Petrus sterben, damit der König bei den Juden gut dastand. Vorbei die Zeit, als es noch, wie bei den ersten Christen hieß, sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Das liegt schon einige Jahre zurück. So kann man das noch einige Kapitel vorher in der Apostelgeschichte lesen. Petrus hatte also keinen Grund, optimistisch zu sein. Außerdem hatte Jesus in seinen Abschiedsreden angekündigt, haben sie mich verfolgt und so werden sie euch auch verfolgen. Und letztlich starb Petrus auch als Märtyrer für seinen Glauben. Jesus hat das vorhergesehen. Jesus hat das gewusst. Er hat gewusst, was auf ihn selber zukommt. Er hat gewusst, was auf die Jünger zukommt und was auch auf uns zukommen kann. Und trotzdem behält er das Heft in der Hand. Es passiert nichts, was nicht an ihm vorbeigehen muss. Und darum wird die Hinrichtung des Petrus vereitelt. Auch wenn es um Leben und Tod geht, bleibt Jesus souverän. Der Plan für Petrus sah nämlich anders aus. Gott hatte mit Petrus noch einiges vor. Es gab noch ein Apostelkonzil, das musste organisiert werden. Es gab noch Briefe zu schreiben, die wir heute im Neuen Testament finden. Petrus hat wichtigen Beitrag geleistet, dass sich die Gemeinde weiter geöffnet hat, auch in Richtung der Heiden. Und darum schloss Gott die Gefängnistür auf. Gott schließt eine Tür auf und niemand kann sie zuschließen. So habe ich das hier hingeschrieben. Dann habe ich gedacht, ja, so ganz stimmt das ja nicht, denn der Petrus, der ist ja nicht aus freien Stücken rausgegangen. Die offene Tür allein hat nicht genügt. Der Petrus tut sich schwer. Er kommt nicht in die Gänge. Und das, obwohl Gott einen Engel schickt und das Licht die Zelle erfüllt. Petrus wacht nicht auf. Und dann liegt der Petrus da, reibt sich die Augen und kommt so langsam in die Gänge. So richtig wach wird er erst, als er, wie es in manchen Übersetzungen heißt, von dem Engel einen Stoß in die Rippen bekommt. Petrus hat einen richtig kräftigen Stoß bekommen. So, hat das jetzt kapiert? Der Engel spricht zu Petrus wie zu einem Kita-Kind. Ich lese euch das mal vor. Er erklärt Schritt für Schritt, was Petrus machen soll. Steh schnell auf. Das müsste man mir nicht sagen. Wenn mich der Tod bedroht und ich kann weg, dann muss mir keiner sagen, Thomas, steh schnell auf. Petrus braucht er. Steh schnell auf. Zieh deine Kleider an. Zieh deine Schuhe an. Nimm deinen Mantel. Folge mir. Das ist schon auffällig, ne? Das ist schon auffällig. Warum tut sich der Petrus so schwer damit? Das ist doch paradox. Warum tut er sich so schwer damit? Die Tür ist offen und er kann nicht selbstverständlich aus der Zelle rausgehen. Warum macht er das? Ist das eine Lähmung oder ist das der Schlaf? Das ist paradox. Ich habe lange darüber nachgedacht und habe es nicht ganz auflösen können. Aber ich habe mir gedacht, man muss nicht in einem echten Gefängnis sitzen, um sich gefangen zu fühlen. Man muss nicht links und rechts an einen Soldaten gefesselt sein, um das Gefühl zu haben, handlungsunfähig zu sein. Gefangen in negativen Gedanken, in Gedanken der Schuld oder Schuldgefühle. Niedergedrückt durch schwere Gedanken, die Hände gebunden, unfähig aktiv zu werden. Und dann erreicht solche Leute das Licht des Evangeliums, die frohe Botschaft. Das heißt, Jesus macht dich frei. Toll. Aber wie komme ich dann in die Gänge? Nicht jeder erlebt diesen Wechsel so stark, dass er plötzlich der befreite Mann ist. Allein hätte es Petrus nicht geschafft. Das lese ich hier. Er brauchte die Kraft Gottes, er brauchte einen Helfer. Und wenn wir die ganze Geschichte als Ganzes so betrachten, dann stellen wir fest, die Gefangenschaft von Petrus, das war kein singuläres Problem eines armen Mannes, dem das Martyrium vorher bestimmt ist, sondern es war ein Gemeindeproblem. Das hat eine ganze Gemeinde betroffen. Das waren Leute, die wussten, wie Paulus es später beschrieben hat, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und nicht nur im Sinne von Leiden emotional, es tut weh, sondern wenn ein Glied Schaden nimmt, dann trägt den Schaden der ganze Leib. Die Gemeinde weiß also um das Problem des Petrus und auf das Gebet der Hausgemeinde schickt Gott dem Petrus einen Engel, der ihn so lange begleitet, bis er in Freiheit ist. Und sein erstes Ziel ist die Gemeinde. Vielleicht machen wir manchmal den Fehler, dass wir unsere Probleme mit uns und Gott ausmachen und es ist uns einfach zu viel oder zu peinlich oder zu unangenehm, das in die Gemeinschaft reinzutragen. Weil das ist auch schwierig, ein Defizit, eine komische Krankheit, eine Schwäche zuzugeben. Aber das gemeinsame Gebet in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Geschwister hat von Gott einen Garantiestempel bekommen. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater um etwas bitten, sagt Jesus, und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten in ihrer Mitte. So, und jetzt zu der Tür, von der man annahm, dass sie eigentlich aufgehen müsste, nämlich die Tür der Hausgemeinde, da wo Maria mit den anderen Gläubigen sich getroffen hat zum Gebet. Und diese Tür bleibt zu. Das ist wieder so merkwürdig und paradox. Warum passiert das? Ich weiß ja nicht, wofür die Menschen in diesem Haus gebetet haben, aber man kann doch davon ausgehen, dass sie um Befreiung gebeten haben für Petrus. Wie schwer tun wir Menschen uns mit den großen Taten Gottes, die von früher und die in der Bibel dokumentiert sind? Das ist gar keine Frage, da stehen wir voll dahinter. Aber je näher es uns betrifft, örtlich, persönlich, zeitlich, fällt es uns schwer, mit den großen Taten Gottes zu rechnen. Und der Petrus steht nun vor der verschlossenen Tür. Wie wird er sich gefühlt haben? Er muss ja noch die Gefahr gespürt haben, muss ja damit rechnen, dass das irgendwie aufgeflogen ist, diese Befreiung, und dass die hinter ihm her sind, und nun kommt er nicht rein. Das ist ja eine ganz merkwürdige Situation. Also die Situation des Petrus, vor der Tür zu stehen, vor der Nase ist die zu, die steht für mich sinnbildlich dafür, dass wir in der Gemeinde als Gläubige es erleben, dass man uns ja die Tür vor der Nase vielleicht zuschlägt oder dass man uns nicht anhört, dass unsere Initiativen nicht wertgeschätzt werden oder dass man uns übersieht, uns vielleicht gar nicht wahrnimmt, unsere Not auch gar nicht so als Not empfindet. Und da kann man schon, wenn man ehrlich ist, resignieren und sagen, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Und das machen Leute auch. Und der Petrus, er steht vor der Tür. Er steht vor der Tür und wartet und klopft und wartet und klopft und verhandelt mit dieser Frau und dieses Ganze hin und her. Am Ende übersteigern die das ja noch und sagen, das wäre ein Geist oder ein Engel. Auf so eine Idee muss man mal gucken, ne? Petrus blieb vor der Tür stehen. Das ist mir ganz wichtig. Der Petrus, und er hätte eine andere Möglichkeit gehabt. Die Bibel warnt uns davor, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man kann sich abwenden. Man kann sagen, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr. Ich habe es lange genug probiert, ich habe es lange genug gemacht, ich habe Nervenkraft eingesetzt, körperliche Kraft eingesetzt, jetzt reicht's. König Salomo in den Sprüchen im Alten Testament hat ein ganz weises Wort gesagt. Er hat geschrieben, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und gegen alles, was gut ist, geht er an. Ein bisschen sperrig, ich lese es nochmal. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Und gegen alles, was gut ist, geht er an. Wer also sich distanziert, abwendet, dem geht es, sagen wir mal so, um ein anderes Lustprinzip, um irgendwas anderes, was ihn stärker anspricht. Warum auch immer. Und dann passiert Folgendes. Durch diese Bewegung abwärts, abseits, ja, entsteht eine Art Widerwillen, dass er das Gute gar nicht mehr sehen kann. Gegen alles, was gut ist, geht er an. Für mich muss ich ehrlich sagen, ich habe verschiedene Gemeinden erlebt. Ich war hier ungefähr 10 Jahre. Ich war mal 10 Jahre in einer Pfingstgemeinde. Jetzt bin ich wieder in einer richtigen Freikirche. Bei allen Schwächen, bei allem, was ich so an Fehlern erlebe und mich, ja auch noch Menschen, die Gemeinde ist alternativlos. Ich komme jetzt zur zweiten Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach, schlief tief und fest, Petrus. Versetzen wir uns in seine Lage. Der König selbst hatte seine Verhaftung angeordnet. Wie ein Terrorist im Hochsicherheitstrakt, so lag er da, schwer bewacht, und ihn erwartete nach menschlichen Ermessen der Tod. Wie kann man in einer solchen Situation gut schlafen? Wie kann man da gut schlafen? Der Wilhelm Busch, den kennt ihr wahrscheinlich alle auch recht gut. Der Wilhelm Busch hat mal gesagt, auf dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, Kinder Gottes haben selbst im Angesicht der Todesschrecken tiefen Frieden. Und viele Christen, die in der Verfolgung sind, die sagen, als es besonders heftig wurde, da haben wir die Nähe Gottes besonders stark empfunden. Es gibt jemanden in der Apostelgeschichte, auch beschrieben, das Schicksal des Stephanus, der eine aufrüttelnde Predigt gehalten hat, die Leute provoziert hat damit, und die wollen ihn steinigen. Und bevor das passiert, spürt er die Nähe Gottes auf eine so besondere Weise, dass ich das einfach mal vorlesen muss. Bevor es zu dieser Steinigung kommt, sagt der Stephanus: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Zur Rechten Gottes stehen. Ja, das heißt, Jesus ist aufgestanden. Jesus kommt dem Stephanus quasi entgegen. Ja? Und diese Nähe Gottes erleben Menschen, die besonders unter Druck stehen, besonders verfolgt werden. Diese Nähe war es, die es letztlich dem Petrus half, auch zu schlafen, auch in einer solchen Nacht. So, jetzt denke ich, naja, ihr seid jetzt nicht alle so unter Verfolgung und droht jemand hier Verhaftung? Wird jemand wegen seinem Glauben verfolgt? Wahrscheinlich die wenigsten, wahrscheinlich keiner. Trotzdem wird der eine oder andere sagen, schlafen tue ich trotzdem nicht gut. Weil es gibt das ein oder andere, was mich immer noch drückt, was mich belastet. Und für die Leute hat der Martin Luther einen Ratschlag. Also der Martin Luther kümmerte sich ja gerne auch um Einzelpersonen. Der hat seinem Friseur Briefe geschrieben zu dessen Problem mit der Depression. Der hat einem Fürsten geschrieben, als der, ich weiß nicht. Und eine dieser persönlichen Briefe behandelt das Thema Schlaflosigkeit. Ein frommer Mann, der nachts nicht zum Schlafen kommt. Eine fromme Frau, die keine Ruhe findet. So, dann sagt er Folgendes. Martin Luther hat festgestellt, dass die Tiere im Alten Testament unterschieden werden. Es gibt die reinen Tiere und es gibt die unreinen Tiere. Der eigentliche oder ein wesentlicher Unterschied ist, die reinen Tiere dürfen wir essen und die unreinen sollen wir nicht essen, auch nicht opfern. Und Martin Luther schreibt, das Besondere an den reinen Tieren ist, das sind Wiederkäuer. Das sind Wiederkäuer. Ja, die fressen Gras und wenn sie zur Ruhe kommen, kommt das irgendwie hoch. Ich bin ja kein Biologe, kommt das so wieder hoch. Eins von den vier Mägen und dann wird wieder gekaut. Ja. Und daraus leitet der Martin Luther so seine Schlaftherapie ab. Und zwar sagt er, wenn du gut und im Frieden Gottes schlafen willst, musst du am Abend ein Wort aus der Heiligen Schrift im Gedächtnis mit dir zu Bette nehmen und wiederkäuen, wie ein reines Tier magst du sanft einschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages vorfinden. Das mal ausprobieren, das ist spannend. Das habe ich schon oft gemacht und es ist für mich eine große Hilfe. Was dem Petrus in der Nacht durch den Kopf gegangen ist, was er vor sich her gemurmelt hat, was seine Gedanken gewesen sind, das können wir nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich an viele Worte seines Herrn erinnert hat. Wir befinden uns ja hier in einer Zeit, wo es keine Bibeln gab. Es gab das neue, die Evangelien waren noch nicht aufgeschrieben. Also alles wurde mündlich überliefert. Und solche mündlich überlieferten Worte wurden sehr kostbar behandelt. Da durfte nichts verändert werden. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass dem Petrus in der Nacht eingefallen ist, dass Jesus zu ihm gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du noch jung warst, hast du dich selber gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Vielleicht sind ihm auch Worte aus den Psalmen, die wurden ja auch auswendig gelernt, durch den Sinn gegangen. Meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Vielleicht so ein Vers. Oder der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Wie auch immer, Petrus schläft den Schlaf des Gerechten. Ja, und dann sind da noch die Leute, die eigentlich schlafen sollten. Aber die schlafen nicht, die sind wach. Das ist die Hausgemeinde. Hellwach treffen sie sich und beten. Und das ist nicht nur ein, wie soll man sagen, ein Fürbittengebet, sondern die wachen. Die wachen. Das heißt, die halten stundenlang aus, beten auch nicht, aber sie halten quasi vor Gott aus, indem sie dieses Anliegen ihm immer wieder bringen. Am Ende zeigt sich, dass sie von dem Erfolg des Gebets selber überrascht sind, aber es sind Menschen. Und jetzt kommen wir zum dritten Päckchen, zur dritten Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, sein Leben sei in wenigen Stunden zu Ende, hatte noch viele Jahre vor sich. Petrus. Gott hatte einen Plan für sein Leben. Das wäre schön, wenn das jeder von euch sagen könnte. Gott hat einen Plan für unser Leben. Aber die Erfahrung ist ja doch so, dass wir oft das Gefühl haben, dass andere über uns bestimmen. Ich will nicht sagen herrschen, aber über uns bestimmen. Das Volk Israel hat in einer solchen Situation gebetet, Herr, wir lesen das in Jesaja 26, 13, Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Und ein anderes Wort, was auch in der heutigen Zeit wieder ganz aktuell ist, auf einem der ersten Kirchentage 1950 in Essen hat der spätere Bundespräsident gesprochen, Gustav Heinemann. Und er sagte damals den Leuten, die dort sich getroffen haben, wenn euch die Welt furchtsam machen will, dann denkt daran und antwortet ihr, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Der Herrschaft des Herodes über Petrus hatte Gott eine Grenze gesetzt. Und das ist die letzte Überraschung, keine schöne Überraschung. Herodes war der Mann, von dem man dachte, er wird ein erfülltes, prunkvolles Leben noch viele Jahre führen. Sein Leben endete ganz merkwürdig, ganz grausam, kurzfristig mit dem Tod. Gott bestrafte ihn für seinen Größenwahn mit einer ganz merkwürdigen, grausamen Krankheit. Und damit bin ich schon fast am Ende angekommen. Ich will es mal gerade zusammenfassen. Fühlst du dich im Gefängnis einer persönlichen Not? Dann vertraue dich Geschwistern an. Ihr seid ein Leib. Hat man dir in der Gemeinde die Tür vor der Nase verschlossen und du fühlst dich vor den Kopf gestoßen, zieh dich nicht zurück, bleib stehen wie Petrus. Deine Geschwister brauchen vielleicht noch etwas Zeit. Findest du manchmal keine Ruhe wegen all der ungelösten Fragen und Probleme, halt dich an das Wort Gottes, an die Gedanken Gottes und lass sie dir in Fleisch und Blut übergehen. Machen dir andere Menschen das Leben durch Willkür schwer, dann denk dran. Diese Herren gehen, unser Herr kommt. Amen.